SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, herzlich willkommen bei, wo sind wir? Achso, bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Mit mir, Sina.
Und mit mir, Eneas.
Genau.
Bist du schon total durch, weil du so viel gefeiert hast?
Ja, klar. Also, worüber haben wir gefeiert? Wir haben ein schönes neues Foto bekommen. Wir? Was riecht mit wir?
Genau, dir persönlich wurde es zugeschickt. Ich kann mich daran erinnern.
Genau, mir persönlich, ne, irgendwo bei WhatsApp auf einmal im Verlauf wieder irgendein Bild zugeschickt. Und da war es das wunderbare Sagittarius-Schwarze Loch. Vielleicht erinnern sich einige, ich weiß gar nicht, es war vor fast 2018, 2019, irgendwann da in dem Dreh wurde zum allerersten Mal ein Foto veröffentlicht oder auch überhaupt mal ein Foto ist entstanden von einem schwarzen Loch. Bis dahin war das alles nur immer Berechnungen, Daten, nichts, was man irgendwie sichtbar machen kann. Und dann wurde irgendwann ein schwarzes Loch mal wirklich dank mehrerer Teleskope, Observatorien, wurde ein schönes Foto zusammengestellt von diesem schwarzen Loch. Aber dieses schwarze Loch ist sehr, sehr weit weg. Und jetzt haben wir ein ganz besonderes Foto bekommen von einem schwarzen Loch, nämlich von dem schwarzen Loch unserer Milchstraße. Also unser schwarzes Loch, deins, Eneas, und mein schwarzes Loch. Das ist das schwarze Loch, was für uns eigentlich wichtig ist, das Sagittarius-Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Sieht wunderschön aus. Wir können es, ist leider ein Podcast, deswegen können wir es euch nicht zeigen. Wir können es in die Shownotes einmal reinsetzen. Und ich finde, es sieht viel schöner aus als das andere schwarze Loch, was da vor ein paar Jahren einmal veröffentlicht wurde, weil der Lichtstrahl drumherum, das ist ja das Einzige, was man eigentlich sichtbar machen kann an einem schwarzen Loch, der ist irgendwie viel schöner verteilt. Also sieht wirklich schön aus. Schöne Galaxie, oder? Schön, wo wir sind. Was hast du so mitgebracht, Eneas?
Ich habe auch was Spannendes dabei, aber es ist nicht ganz so spektakulär wie ein Foto von unserem eigenen schwarzen Loch. Alexander hat uns geschrieben und uns auf eine Studie aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Lügen im Bett ist jetzt Geschichte. Also wenn es demnächst heißt, oh Baby, du machst mich so heiß, kann man sagen, na, ob das wohl stimmt, werde ich erstmal überprüfen mit meinem Massenspektrometer. Denn Lust, also sexuelle Erregung, lässt sich in der Atemluft messen.
Okay, gut,
das ist die Meldung.
Ein langer Übergang. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was du meinst. Lügen im Bett ist Geschichte. Ah, okay, jetzt raff ich es erst. Alles klar, okay. Für mich war,
ist das so kompliziert?
Dachte, es geht jetzt irgendwie darum, du hast über so ein Massenspektrum wieder geredet. Ich dachte, es geht jetzt darum, dass dass Lügen nicht erregend ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber gut, es geht um die Atemluft und da ist sexuelle Erregung drin messbar.
Genau, in der Luft von sexuell erregten Menschen finden sich charakteristische Spuren flüchtiger Moleküle und die ergeben halt so ein Profil, das kann man messen und sagen, aha, hier in dieser Atemluftprobe, da waren Menschen erregt.
Ah, genau.
Ja. Wenn du es genau wissen willst, weniger Isopren und Kohlendioxid, dafür ein paar Abbauprodukte von Aminosäuren mehr.
Okay, also das heißt, das, was ich ausatme, wenn ich erregt bin, da kann man drin messen, wie erregt ich denn jetzt wirklich bin. Und was ist dann, welcher Wert ist dann besonders hoch? Also was hast du gesagt? Was sind das für Stoffe?
Abbauprodukte von Neurotransmittern. Also wenn du es so genau wissen willst, da ist es ein bisschen, Alltag so oft hört, ne? Also Abbauprodukte von bestimmten Aminosäuren, die benutzt werden, um bestimmte Botenstoffe zu bauen, die zum Beispiel bei Glücksgefühlen und Erregung irgendwie mitspielen.
Das wird ja wiederum, das ist ja diese ganze Pheromongeschichte, das wird ja wiederum von deinem Sexualpartner dann irgendwie, nicht gemessen, aber er wird das irgendwie registrieren, unterbewusst.
Außer er hat ein Massenspektrometer dabei, dann wird es vielleicht auch gemessen.
Ja, also sexuelle Handlungen mit Wissenschaftlern können auch sehr spannend sein, ja. Aber ja, genau.
Das würde ich wissen, also das kam in der Studie jetzt erstmal nicht raus, ob das Dinge sind, die andere auch aufnehmen und darauf reagieren.
Ja, aber ganz, ganz wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, weil wozu ist das, also gut, es wird ein Abbauprodukt kann ja auch wirklich einfach nur irgendwas sein, was der Körper dann nicht mehr braucht oder so, was dann einfach ausgeschieden wird, aber ich würde jetzt mal vermuten, weil die Evolution ja einfach sich immer irgendwas bei irgendwas gedacht hat, dass der Sexualpartner dann diese Hormone diese Moleküle, die da rauskommen, irgendwie registriert unterbewusst und es ihn dann auch nochmal in eine weitere sexuelle Erregung bringt, also das würde ich da jetzt rein interpretieren. Ich als absolute Biologin, Medizinerin, Verhaltensforscherin, in welchen Bereich das auch immer gehört.
Wenn das so wäre, dann müsste man jetzt ja nicht irgendwie 10 attraktive Jungfrauen töten und die Haut abziehen und daraus ein Parfum zusammenkochen,
was ja, das
wie gängige, das ja in der Literatur gern mal gemacht wird, sondern dann würde es einfach reichen, wenn irgend so ein geiler Herrwert mir ins Reagenzglas haucht. Dann habe ich schon ein super Parfüm, was mich unwiderstehlich macht. Das wäre cool. Also, wie die das rausgefunden haben, das ist natürlich...
Ja, das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Also, wie wird die Studie wieder aufgebaut? Das will man am liebsten.
Das liegt ja total auf der Hand. Also Standardaufbau, es werden 12 Männern und 12 Frauen werden Filmclips gezeigt mit einem kurzen neutralen Clip dazwischen zum Nivellieren. Eine Naturdoku, ein Horrorfilm, ein Fußball und ein Erotikfilm. Und es wurde dazu die Luft analysiert. Und parallel dazu wurde auch die sexuelle Erregung der Personen gemessen. Liebe Fucked-Up-Community, ich plädiere nochmal sehr dafür, dass wenn ihr irgendwo eine wissenschaftliche Überschrift lest, dass ihr euch das im Detail anguckt. In der Pressemitteilung steht drin, es wurde die sexuelle Erregung der Testpersonen gemessen, zum Beispiel durch einen Temperaturanstieg der Genitalien.
Aha.
Ende. Mehr stand da nicht. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie macht man das denn? Und habe mir die Originalstudie durchgelesen und siehe da, plötzlich taten sich da ein ganz anderes Bild auf. Also erstens, ich habe es gerade Erotikfilm genannt, es handelt sich um einen Sexfilm und keinen Erotikfilm. da wurde ein Porno geguckt mit sehr, sehr expliziten Szenen.
Was ist der Unterschied, ganz kurz, ein Erotikfilm ist der immer, früher gab es auch in den Fernsehzeitschriften immer diese, konnte man auch Punkte verteilen.
So Softporno,
ja, nee,
oder so,
da,
ne?
Wurde doch verteilt Spannung, Humor und Erotik, stand dann auch immer, hat dann die Fernsehzeitschrift schon 1 von 3 Punkten gegeben und 1 von 2 Punkten war dann wahrscheinlich normaler Erotikfilm und wenn es 3 Punkte sind, dann haben wir den, der auch den StudienteilnehmerInnen vorgespielt wurde, so.
Wir bei Fucked Up haben ja volle Punktzahl auf der ganzen Skala. Bei Humor, Spannung und Erotik. Ja. Und da steht halt eben auch, dass die sexuelle Erregung gemessen wird an der Temperatur der Genitalien, aber eben auch an dem Penisumfang und der vaginalen Pulsamplitude.
Der Pulsamplitude?
Also, liebe Pressestelle der Max-Planck-Gesellschaft, denn das ist hier kein Schmuddelthema, das ist die ehrwürdige Max-Planck-Gesellschaft, die diese Forschung publik gemacht hat. Nicht so verschämt. Warum sagt ihr nicht, das ist doch überhaupt nichts Schlimmes, weil das ist doch eine ganz normale Möglichkeit, das zu messen. Ja, also offensichtlich, man muss sich da Teile einführen oder umschnallen und da wird dann die körperliche Reaktion gemessen, aber das war denen wohl zu heiß für die Pressemitteilung. Also es wurde gemacht, ich stelle mir das ja schwierig vor, N gleich 24 Personen.
Oh, ist ja auch wieder eine große
Zahl. Da muss man
Zahl.
Ja schon die irgendwie eigentlich aussortieren, das geht ja bei 24 eigentlich gar nicht, die einen Fetisch haben, die sozusagen allein schon durch diese Messung schon, ich sag mal, in ihrem normalen Verhalten beeinflusst werden, ganz neutral gesagt.
Ja, es kommt,
ne?
Ja schon Richtung,
die OB wird eine Manschette umgelegt.
Ja, genau, es kommt ja schon so in so eine richtige Fetischrichtung mit Doktorspielen und so, ne, dass da irgendwas gemessen wird und jetzt müssen wir mal ihren Puls messen und sowas oder keine Ahnung. Mhm.
Und zwar vaginal, ja, also und dann steht da auch drin, zudem waren manche Frauen durch die Erotikfilme nicht sonderlich erregt. Um die Aussagekraft insgesamt zu erhöhen, möchten wir die Studie mit einer größeren Zahl an Probanden wiederholen. Und ich würde sagen, vielleicht auch noch mit einem besseren Film. Ja. Es gibt doch wohl einen, der alle anspricht, will ich doch mal
Stimmt,
hoffen.
Stimmt, ich meine, um dann mal irgendwie auch noch was weiteres in den Ring zu werfen. Ich meine, es gibt ja auch feministische Pornos, die vielleicht irgendwie für Frauen irgendwie auch ein bisschen erregender sind als die normalen Pornos, die ja eigentlich hauptsächlich immer für eine männliche Zielgruppe produziert werden. Das wäre ja zum Beispiel auch was man mit beachten. Man könnte so viel beachten bei so einem Thema.
Der letzte Satz der Pressemitteilung ist auch cool. Von allen Testpersonen wurde vor der Studie die Zustimmung eingeholt. Ja, das möchte ich doch wohl meinen, wenn ich im Kino sitze und jemand misst mir die Temperatur an den Genitalien.
Entschuldigen Sie, was tun Sie da? Ja. Ah, okay, ein Forschungsexperiment. Ja. Ach so, ja, in Ordnung, dann machen Sie ruhig weiter, alles klar.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das hinkriegt ohne mein Einverständnis. Außer die Genitalien sind so heiß, dass man die von außen mit Infrarot durch die Hose leuchten sieht. Bei einem sehr erotischen Film oder einer schwerwiegenden urologischen
Wollte
Störung
sagen,
geht das vielleicht.
Das wäre für deine Sexualpartnerin aber wirklich ein großes Problem dann, würde ich sagen, wenn die diese Temperatur erreichen könnten. Naja, aber auch darauf kann man ja stehen. Also es ist ja alles möglich bei Sex und bei sexueller Erregung. Also,
was lernen wir hier raus?
Ja, genau.
Die Studie ist ein zweiter Teil, kann man sagen. Die haben schon mal vor ein paar Jahren was gemessen. Im Kino haben sie festgestellt, wenn es spannend wird, dann hat man auch in der Luft charakteristische Spuren von bestimmten Abbauelementen von chemischen flüchtigen Verbindungen. Und jetzt weiß man, aha, also offenbar nicht nur, wenn es spannend wird, sondern auch bei erotischen Szenen. Ah, ja.
Aber
und was ihr jetzt damit anfangt zu Hause, sagen, was nehme ich jetzt? Keine Ahnung. Also die ForscherInnen schlagen vor, dass das interessant wird in der Sexualtherapie. Also wenn du eine sexuelle Störung hast, dass man dann sagt, ja, irgendwie eine invasive Methode ist halt schwierig zum Untersuchen. Untersuch doch die Atemluft. Finde ich jetzt sehr weit entfernt, das Zukunftsszenario.
Ja, aber die Person selber weiß doch, ob sie erregt ist oder nicht.
Denke ich mir
ja,
auch.
Ja, deswegen, das macht doch eigentlich auch keinen Sinn. Also
das ist mal mit dem Fragebogen, ist man da einfach schneller zugange als mit so einer Spurenanalyse.
Die Forschung legt sich ja auch mächtig ins Zeug, nicht nur wenn es ums Thema Sexualkunde geht, sondern auch wenn es ums Thema ewig jung sein geht oder um ewig gesund halten geht. Und in der Nature ist in dieser Woche eine sehr schöne Studie erschienen über eine Forschungsgruppe, die die Gedächtnisleistung von alten Labormäusen verbessert hat. Und das haben sie gemacht, indem sie ihnen Gehirnwasser injiziert haben von jüngeren Mäusen. Das ist doch mal eine richtig schön eklige Meldung, oder Ineas?
Ist das was, was man einfach so abzapfen kann? Ich wüsste jetzt gar nicht, wo bei mir Gehirnwasser ist.
Ich nehme an, im Kopf, hoffentlich.
Ganz heiße Spur, glaube ich. Das glaube ich auch.
Heiße Spur. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob dann irgendwie dir eine Spritze einmal hier durch die Schädeldecke gehauen wird oder so. Oder ich meine, in dem Fall war es ja bei Mäusen. Also es ist auf jeden Fall möglich, Gehirnwasser irgendwie rauszubekommen, ohne dass man Schaden davon trägt. Und diese Rentnermäuse waren stolze 18 Monate alt. Die jüngeren Mäusen, von denen das Gehirnwasser kam, die waren 10 Wochen alt. Und ja, was hat man gesehen? Älteren Mäuse haben bessere Gedächtnisleistung gehabt, haben sich fitter gefühlt. Und weil das natürlich nicht reicht, hat man direkt als nächsten Schritt gesagt, okay, jetzt haben wir den alten Mäusen Gehirnwasser von jungen Mäusen eingeführt. Wie ist es denn, wenn wir denen jetzt Gehirnwasser von jungen Menschen injizieren, um es nochmal total weird zu machen? Und da hat man den gleichen Effekt gesehen, um auch hier das Ergebnis direkt zu liefern. Ich finde diese ganze Grundlagenforschung wirklich immer total, also ganz unangenehm und diese Mäuse tun mir unfassbar leid.
Die große Frage mit den Tierversuchen.
Ja, gut.
Also wenn es um Gedächtnisleistung und so geht, bin ich etwas verhandlungsbereiter als bei anderen Dingen, aber Medikamententest etc., das möchte ich gerne irgendwo testen, bevor ich das selber nehme. Schönheitscreme würde ich auch so nehmen, bevor das ein Affe für mich getestet hat.
Auch wenn der Affe dann viel schöner ist als du, ich meine.
Frechheit, geben Sie mir sofort das, was auch der Affe gehabt hat. Ich habe gerade während du da berichtet hast, nur mit einem halben Ohr zugehört, ja, weil ich hier gelesen habe, wie viel...
Wie kriegt man Gehirnwasser aus dem Kopf? Wolltest du unbedingt wissen, ne? Ja.
Bis zu 150 Milliliter Nervenwasser umspülen das Gehirn. Ja. Umspülen, das ist auch sehr...
Ja, das geht ja auch da rein. Ne? Das schwimmt ja nicht einfach nur in diesem Gehirnwasser, sondern es wird ja auch wirklich, es geht ja auch da durch so ein bisschen. Ne?
Und leider habe ich jetzt keine Zeit, da weiterzulesen. Die Fragen, die hier kommen, sind jedenfalls schon mal gut. Da weiß ich schon mal, was ich gleich lese. Was ist, wenn man zu wenig Gehirnwasser hat? Was ist, wenn man zu viel Hirnwasser hat? Und kann Hirnflüssigkeit aus der Nase laufen?
Was? Ja, wenn man beim Corona-Test tief genug mit dem Stäbchen reingegangen ist, bin ich mir sicher, dass man dann auch irgendwann Gehirnwasser kriegen könnte.
Also beim Naseputzen kann Luft in den Hirninnenraum gelangen und wenn du Hirnwasserabgang durch die Nase, das gibt's also tatsächlich. Okay, also irgendwie kriegt man das da wohl raus.
Ich hoffe, den Mäusen wurde nicht das Gehirnwasser über... Ach, ist ja auch egal. Ja, aber ja,
ich befürchte, das wurde denen anders rausgenommen.
Ich befürchte es auch, aber das ist mal wieder die übliche Altersforschung, ne, wo Labormäuse die ersten Testversuche sind. Das ist übrigens auch schon mit ganz anderen Flüssigkeiten passiert, dass man gemerkt hat, oh, okay, wenn ich die und die Flüssigkeit, die und die Mäusekörperflüssigkeit von einer jungen Maus in die alte Maus reinhaue, dann geht's der alten Maus auf einmal besser. Das wurde nämlich auch mit Blutplasma zum Beispiel ausprobiert. Darauf baut nämlich auch diese Studie auf, die jetzt diese Woche erschienen ist mit dem Gehirnwasser. Da wurde Blutplasma, also der flüssige Teil des Bluts, in die alten Mäuse mit rein injiziert. Wobei da muss man sagen, das war ein bisschen noch absurder, Da haben sich nämlich die alte Maus und die junge Maus so einen Blutkreislauf geteilt. Also der Blutkreislauf wurde verbunden. Das klingt echt wie in so einem Horrorfilm.
Wow, okay, das klingt nach Frankensteins Mäuselabor.
Und die alte Maus hat dadurch aber viel weniger Gehirnentzündung gehabt, festere Knochen, das Fell hat wieder besser geglänzt. Also all solche üblichen Alterskrankheiten waren dann ausgemerzt. Und da denken.
Also statt sich nur eine Niere zu teilen, kann man als besonders innig verbundener Bundespräsident sagen, ich teile mir jetzt einen Blutkreislauf mit meiner, also Bundespräsident eines Mäusestaates natürlich, ich teile mir jetzt den Blutkreislauf mit jemandem, mit einem sehr Jüngeren.
Ja, genau, das kann man machen.
Achtung, Leute, wenn ihr in so einer Beziehung seid mit einem großen Altersgefälle, wenn ihr der Jüngere seid, Achtung.
Nee, kein Problem, es gibt natürlich auch schon Firmen, die einem junges Blut verkaufen möchten, weil auch da, also im Jungwerden, sieht ja nicht nur die Kosmetikindustrie ein Bereich, wo man Geld verdienen möchte. Ja, also es gibt eine Firma in den USA, die heißt Ambrosia und die hat damals geworben. Ja.
Klingt jetzt eher was, wo ich eine Atemprobe aus dem Kino kaufen würde. Oh, haben Sie noch was von dieser Ambrosia-Luft?
Mit dem Geschmack, ja. Ja, Ambrosia wollte Blut verkaufen. Junges Blutplasma zum absoluten Schnäppchenpreis. 1 Liter für $8,000. Aber wie man sich schon denken kann, haben die amerikanischen Behörden diesen Verkauf gestoppt und gesagt, das lassen wir besser mal. Weil können natürlich auch noch ganz andere Sachen passieren, wenn du anfängst, dir irgendwie junges Blut reinzuhauen.
Dass man sich frisches Blut zu Leibe führt, um danach besser dazustehen, das überrascht mich jetzt gar nicht. Das kennen wir alle noch von Jan Ulrich von der Tour de France. Hat er nicht auch sich frisches Blut geben lassen?
Nein, echt?
War der das nicht?
Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich außerhalb.
Ah, du weißt, dass Jan Ulrich.
Ja, den kenne ich. Der fährt Fahrrad.
Der fährt Fahrrad, genau. Aber sozusagen der spannende Teil ist ja, dass der hat doch gedopt.
Ja, genau, das weiß ich auch noch. Aber was?
Und das war doch irgendwas mit Blut, mit aufbereitetem Blut. Er hat sich doch sein eigenes Blut irgendwie frisch machen und frisch aufpoliert wieder reinspritzen lassen.
Ja, hätte
lassen,
er mal Gehirnwasser genommen, ne? Weil bei Gehirnwasser hätte man es wahrscheinlich nicht so gut nachfühlen können, ne? Also Bluttest.
Dann wäre er schlauer geworden, meinst du?
Nee, aber auch
und hätte danach
auch
erkannt, dass es eine blöde Idee ist.
Ja. Genau. Aber ja, was würdest du wählen? Würdest du lieber Blutplasma von einer jungen Person nehmen oder lieber Gehirnwasser? Sonst habe ich noch eine schöne dritte Methode.
Blutplasma, auf jeden Fall. Okay. Weil Gehirnwasser, da kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie das wirkt. Bei Blut denke ich, okay, das durchspült alle meine Organe, versorgt meinen ganzen Körper. Beim Gehirnwasser denke ich gerade, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das Gehirn liegt halt irgendwie da drin und es ist für mich etwas diffuser, wie das wirken soll. Ich würde eher der Blut.
Okay, sonst habe ich noch eine dritte
vertrauen.
Flüssigkeit,
ja, bitte?
Für dich. Denn das geht. Gib her. Ja, denn es geht auch anscheinend mit Stuhl. Das wurde nämlich auch schon getestet. Labormäuse müssen einiges mitmachen. Und zwar wurden alten Labormäusen Darmbakterien, also Mikrobiom von jungen Mäusen injiziert. Und auch das hat wieder zu einem Verjüngungseffekt geführt. Bessere Sicht haben die älteren Mäuse wohl auf einmal auch gehabt. Also auch da.
Klingt eklig, aber wird auch bei Menschen ja schon gemacht.
Ja,
bei bestimmten Darmerkrankungen kannst du dir, glaube ich, einen Frischstuhl von gesunden Leuten geben lassen, irgendwie aufbereitet und gereinigt. Mhm. Und man weiß ja auch, der Darm wirkt irgendwie auf ganz. Ja, da bist du krank, ja.
Okay. Oh, gut, also klar, das wird natürlich, dafür ist es ja da, für die Altersforschung, ne? Generell Alterserkrankungen besser verstehen und so weiter, ne? Und auch Demenzerkrankungen, was auch immer. Aber ja, um das jetzt einfach ich weiß nicht, ob man das auch einfach machen würde, um sich zu verjüngen. Wenn es jetzt nicht wirklich gesundheitlich nötig wäre, hätte ich da kein Interesse dran. Ich habe sonst noch eine viel bessere Methode, denn in Südkorea waren Wahlen. Und der neue südkoreanische Präsident hat schon eine super Ankündigung gemacht, was er gerne als eine seiner Amtshandlungen durchziehen möchte, wenn er dann erstmal.
Gehirnwasser für alle.
Ungefähr. Nee, es geht auch um Verjüngen, aber er nutzt nicht Gehirnwasser oder Blutplasma, sondern er möchte alle Bürger des Staates Südkorea um ein Jahr verjüngen. Wie macht er das? Wie gesagt, nicht durch irgendwas Medizinisches, sondern einfach auf dem Papier. Das ist doch mal eine schöne Möglichkeit.
So ein Verwaltungsakt. Überall -1.
Ja, richtig, genau. Man muss dazu sagen, in Südkorea gibt es mehr als nur ein System, wie das Alter einer Person festgelegt wird. Das ganz alte koreanische System, das sagt immer, wenn du geboren bist, dann bist du bereits ein Jahr alt. Also das läuft ganz anders als bei uns jetzt zum Beispiel. Und das.
Ach, die rechnen das dann ab der Befruchtung, oder?
Ja, so ungefähr. Ne? Also ich weiß nicht, ob die wirklich dann so in Monaten rechnen. Du wirst geboren und bist halt dann bist halt dann eins. So, kommst mit einem Plus eins, kommst du einfach sofort auf die Welt. So, ich weiß nicht, ob du dann genau plus neun bist, plus neun Monate. Nee, ich glaube, es ist wirklich einfach nur ein Jahr alt bist du, wenn du geboren wirst. Was richtig kompliziert ist, denn nach diesem alten koreanischen System ist der nächste Geburtstag auch nicht dann ein Jahr später nach deiner Geburt, sondern an Neujahr.
Für alle dann?
Ja, für alle, genau.
Das heißt, alle haben an Silvester sozusagen ein neuer Geburtstag?
Ja, ja, das Neujahr wechselt immer in Korea. Das ist, da ist die Rechnung ein bisschen anders. Die rechnen so nach dem Mondkalender. Zum Beispiel 2022 war Neujahr am 1. Februar. Aber das würde, es wäre komplett crazy, weil das würde ja bedeuten, wenn du zum Beispiel am 30. Januar, wie viel Tag hat der Januar? 31 oder 30? 30, ne?
31,
okay.
31.
Also, wenn du zum Beispiel also am 31. Januar irgendwann abends geboren bist und dann bist du am nächsten Tag halt schon zwei. Obwohl du vielleicht erst ein paar Stunden biologisch alt bist, aber du bist halt dann offiziell auf dem Papier zwei Jahre alt schon, ne? Weil so halt da die Rechnung ist. Und es ist natürlich klar, dass das sehr verwirrend ist, auch international. Und damit das endlich einheitlich ist und weil das eben auch verwaltungstechnisch wohl einiges an Geld kostet, immer genau zu gucken, wie alt ist die Person jetzt, nach welchem Kalender rechnet sie, will man jetzt einfach das internationale System einführen. Also null bei Geburt.
Das ist ja auf eine gewisse Art und Weise sehr praktisch, ja. Weil man sagt, ab dem Zeitpunkt bist du eigenständig draußen.
Wenn man null ist, wenn man geboren wird.
Wenn man geboren wird. Und zu sagen, natürlich lebt das Lebewesen im Bauch vorher schon.
Ja, aber da machst du ja nichts.
Wenn man jetzt gar nicht die Diskussion machen möchte, von wegen, wo beginnt Leben, kann man ja sagen, ist ja schon komisch, dass eine Stunde vor der Geburt ist ja eigentlich kaum ein Unterschied bei diesem Lebewesen zu nachher.
Ja, das stimmt.
Okay, nachher atmet man selber. Man atmet selber. Das könnte ein gutes Kriterium sein. Ne? Also sozusagen, okay, im Mutterleib atmest du ja nicht über die Lunge.
Mhm. Ah, wenn du es ganz genau wissen
also
willst,
ganz
ab
praktisch.
Welcher Sekunde du geboren bist. Also viele Leute wissen ja nicht mal, um wie viel Uhr sie genau geboren sind. Aber wenn du es ganz genau wissen willst, ja, dann müsste man es so festlegen, da hast du recht. Ich finde unser System auf jeden Fall, oder finde ich es besser? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ich würde wechseln wahrscheinlich. Ich würde irgendwann zwischendurch wechseln wollen zwischen den Systemen.
Genau.
Am Anfang will man,
Entschuldigung, dieser Film hier ist ab 18 Jahren. Also ich bin doch schon.
Was? Oh, ich werde 30.
Kurz nach der Geburt schon zwei.
Was, ich werde 30? Nein, nein, nein. Ich wechsle jetzt ins internationale System.
Unsere Lippen sind ja sehr empfindlich, haben viele Nerven. Und ein Forscherteam einer Privatuni aus Pittsburgh in Pennsylvania hat jetzt eine neue Methode entwickelt, mit der Menschen in virtuellen Welten ein taktiles Feedback erhalten können. Die können also was fühlen über ihre Lippen.
Was? Also eine VR-Brille für die Lippen oder was bedeutet das jetzt?
Genau. Eine Extension zur üblichen VR-Brille.
Ah, okay.
Kannst du unten drunter bauen. Das sieht so, das ist eine kleine Platte, so groß wie so ein Taschenbuch ungefähr. Ja. Kannst du unten drunter bauen. Und dieses Teil erzeugt Ultraschallwellen in der Luft und die sollen Empfindungen auf den Lippen, den Zähnen und der Zunge hervorrufen.
Oh nein, ich weiß, worauf es hinausläuft. Okay.
Glaube ich nicht.
Nicht? Okay, ich bin
glaub
schon
ich
so
nicht.
Geschädigt
ich war
von
verblüfft.
Diesem Podcast, dass ich immer alles direkt entweder mit Stuhlgang oder mit irgendwas Sexuellem in Verbindung bringe. Also sorry, aber bei VR, das ist doch das, worauf alle warten oder was es vielleicht auch schon gibt, dass die Pornoindustrie absolut revolutioniert wird durch VR. Und wenn man dann auch noch irgendwie die Lippen noch irgendwie mit rein, also okay, warum, was ist es wirklich, worum geht's wirklich?
Also bei den beiden Möglichkeiten, die du vorgeschlagen hast, irgendwas mit Stuhl oder
nein,
irgendwas mit Sex, es geht,
nein.
Interessanterweise stand überhaupt nichts zum Thema Sex drin, sondern also auch nicht zum Thema Kuss, ich habe gedacht, es geht jetzt um Küssen.
Ja, klar,
also,
genau.
Also ein taktiler Reiz der Lippen, was soll das anders sein? Was soll man damit spüren können, zum Beispiel Regentropfen, Schlammspritzer, krabbelnde Käfer oder auch ein Wasserstrahl.
Ach so, klar. Aber diese, das sind ja Ultraschallwellen natürlich. Also da kommen dann Impulse bei dir an. Aber die werden ja nicht nur die Lippen. Also warum werden denn da explizit die Lippen benannt? Weil klar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass ich irgendwie, hast du Blutspritzer gesagt oder Schlamm oder was hast du gesagt?
Es ist vollkommen egal, Spritzer halt.
Wieso
es ist doch eh nur virtuell.
Meine VR, da würde Blut vorkommen.
Ja, für so ein Ballerspiel. Ja, klar, Blutspritzer, warum
ja,
nicht?
Genau. Ne? Und die würden dann im Gesicht, da würde man ja überall fühlen, also nicht unbedingt auf den Lippen.
Ah, geil, Alter, hab beim Zocken jetzt echt ein viel besseres Mundgefühl.
Ja, genau so.
Sie haben das Ding auch getestet mit Freiwilligen, die alle gesagt haben, echt super, aber was ist zu erwarten bei so einer, in Anführungsstrichen, Studie? Gut würde sich anfühlen, die virtuelle Sensation von Zähneputzen, Regentropfen, wenn man an einem offenen Fenster steht, oder ein Käfer krabbelt über die Lippen. Schlecht ist das eher bei der Illusion gewesen, ich laufe durch Spinnenweben.
Ah. Okay.
Weil, nicht überraschend, das würde man ja sonst über einen großen Teil des Körpers fühlen und nicht nur am Mund. Überraschung.
Das war die Antwort von den Leuten, die das getestet haben, warum das unangenehm ist.
Das war da eine Begründung, warum das jetzt was war, was nicht gut geklappt hat. Also diese Ultraschalldüsen da, das sind irgendwie, weiß ich nicht, eine Handvoll. Mhm. Und die fokussieren dann einen bestimmten Punkt, da gibt es konstruktive Interferenz.
Ja.
Und dann kann man irgendwie Zähne, Zunge und so anvisieren. Ich habe mich gefragt, für die Zunge muss man dann den Mund dafür geöffnet haben?
So, oder? Ja. Also das wird, ach so, nee. Doch, natürlich muss man es geöffnet haben, oder? Ich meine, nee, Moment, wenn du sagst konstruktive Interferenz,
Schall.
Genau, ich meine, das kann ja auch durch das Fleisch durch, ne?
Gehen,
und wenn das dann
und
an einem bestimmten Punkt,
interferieren,
genau, dann
ja.
müsstest du halt genau den Abstand haben. Das ist natürlich cool. Also cool ja. aus physikalischer Sicht, aber ob das wirklich ja. brauchbar ist?
Aber zum Thema Küssen stand da überhaupt nichts, weil das habe ich mir gedacht von wegen, wofür brauche ich das? Also wenn ich in einer virtuellen Realität bin und ich möchte die noch viel krasser erleben als nur durchs Gucken, mhm. Dann möchte ich doch was fühlen. Mhm. Und warum sollte ich das über die Lippen machen? Also die Lippen sind nicht die Art, wie ich sonst meine Welt erkunde.
Ja.
Ich erkunde Essen mit meinen Lippen, vielleicht noch meinen Partner, aber ja, Babys erkunden die Welt in der oralen Phase noch über die Lippen, aber als Erwachsener in der Regel ja nicht mehr.
Ja, genau.
Also ich glaube, alles, was man da dann produzieren kann, hat doch sowieso nur mit konkreten Munderfahrungen zu tun. Alles andere wäre doch absurd.
Warum nimmt man das nicht, oder gibt es wahrscheinlich schon, ne? Ich bin schon am Weiterspinnen, warum nimmt man das nicht für die Hände oder für die Arme, also Körperteile, wo man öfter irgendeine Berührung im Alltag so hat.
Ja. Also ich habe geguckt, was für andere Haptik-Ideen gibt es jetzt. Ich bin jetzt nicht so der VR-Papst. und habe geguckt, es gibt ganz, ganz viele Prototypen, um mehr zu spüren auch an taktilen Reizen. Ganz klar, eine ganze breite Palette von Handschuhen,
ja, genau.
die dann irgendwie entweder wie, du schlüpfst da rein wie in so eine Handpuppe, die sind relativ groß und innen drin mechanisch und starr, das heißt, du kannst dann was fühlen und dann versteifen die sich oder du hast einen Widerstand, dann ist das so, als ob du was berührst. Richtig krass fand ich eine Haptikweste, 26 Kammern vom MIT und von Disney, die mit einem Kompressor schnell mit Luft gefüllt werden und wieder entleert werden können und dazu Hochfrequenzvibrationen.
Die mit Luft gefüllt werden können? Ich hätte mega Panik, wenn ich sowas anziehe.
Puh,
ja, oder dass mich das irgendwie zerquetscht.
Steckst
in
so einem Airbag-Anzug.
Ich meine, das umfasst ja dann auch mein Oberkörper mit meiner Lunge und so. Ich hätte irgendwie totale Panik, dass da irgendwas schief geht. Aber
ein anderer Anzug vibriert. Und zwar so das stand da natürlich auch nur so beschrieben, ich konnte das Patent da jetzt nicht einsehen, mhm. um gezielt Nerven im Körper zu stimulieren. Und das wäre wohl ganz toll für Explosionen in Computerspielen, die würde man als richtigen Ruck im jeweiligen Muskel spüren, Schläge und Schüsse auch.
Ja, das ist total süß, wenn man überlegt, wie da die Evolution ist, ne? Weil also mein altes Nintendo 64 hatte ja noch so einen extra Aufsatz, den man in den hinten reinstecken konnte. Das Rumble Pack, hieß das, glaube ich. Und das hat dann eine Vibration ausgelöst, wenn man, weiß ich nicht, mit dem Kart
ja,
irgendwo gegengefahren ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür hat man das gebraucht. Aber, und das ist ja dann so realistisch gewesen.
Die krasseste Idee, die ich gefunden habe, die mich wirklich vom Hocker gehauen hat, all diese ganzen Ideen hier halte ich vollkommen, die werden mir auch irgendwann früher oder später eingefallen, für trivial.
Ja,
dass du irgendwie an deiner Kleidung, am Handschuh irgendwas
ja,
machst.
Richtig.
Aber die Universität von Chicago sprüht dir über Minipumpen chemische Substanzen auf die Haut. Und je nachdem, was du da sprühst, hast du folgende Empfindungsmöglichkeiten auch. Und also da kommst du auch drauf. Rat mal, was könntest du spüren, wenn dir da Chemikalien auf die Haut gesprüht werden?
Aua, kalt, heiß. Was gibt's noch? Das war's, oder?
Genau, das war's im Wesentlichen. Also Kribbeln, Betäubung, Stechen, Erwärmung und Kühlung. Aua, heiß kalt.
Was richtig geil ist, weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ego-Shooter spiele, ja, und da irgendwie rumlaufe, es gibt ja Empfindungen, die diese Figuren dann hätten, die ich gar nicht empfinden möchte, ja, also irgendwo hört dann auch auf, da möchte ich gar nicht irgendwie weiter ein realistisches Spielerlebnis haben, so, ja. Aber
ich hätte es von mir aus gar nicht mehr angesprochen, aber da du gerade das Thema Sex angesprochen hast, ich habe mir auch angeguckt, was es an VR-Sexpuppen gibt. Und
das hast du aber nur für Fakten für die Recherche gemacht, ne?
und ich bin etwas verwirrt. Die VR-Sexpuppe macht Bewegungen der Darstellerin spürbar.
Ah, ach so, die kann man mit, also, die ist mit dabei sozusagen, die...
Du hast die als Gadget, als Hardware mit dabei.
Als Zusatz.
Und der lebende Partner ist woanders.
Ja.
Und jetzt macht das, was der lebende Partner macht, irgendwie diese Puppe nach.
Ja.
Und da steht, zieh dir das mal rein, hierfür wird ein besonderer Dildo benötigt, der Signale an die Puppe weiterleitet. Deren Unterleib soll sich dann genauso verhalten wie der echten Person.
Okay, ich sehe hier die Kombi, wir brauchen ganz dringend dann diesen Massenspektrometer, der in der Atemluft des Menschen dann auch genau analysiert, ob da Erregung ist oder nicht und dann auch genau weiß, was er als nächstes machen muss.
Genau, also ich würde mir dieses neue Ultraschallgerät, was eine Sensation auf den Lippen hervorruft.
Ja, das auch noch. Wir kombinieren jetzt alles.
Nur geben, ich kombiniere das dann mit einer Atemluft aus dem Sexkino.
Das große Fucked-up-Medley hier.
Wollen wir mal zusammenschmeißen und diese Puppe mal kaufen? Also ich hätte durchaus Interesse, mir das mal anzugucken, weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt wirklich nur wissenschaftlich betrachtet, natürlich, wenn ich ein Dildo trage, also wie der sensorisch drauf sein muss, damit der das, was in mir vorgeht, realistischerweise an eine Puppe überträgt. Das,
wo wir auch wieder bei dem Thema
sind,
kann ich mir nicht gut vorstellen. Wie weit Erregung dann, wenn man nicht gerade einen Fetisch hat für sowas, wie weit Erregung dann überhaupt noch möglich ist. Also auch mit so einer Sexpuppe, egal ob ich jetzt gerade an meine Fernbeziehung denke, die sonst wo wohnt und irgendwie digital beteiligt ist. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Schatz, du musst da mehr Gas geben, die Puppe will noch nicht so. Die ist noch etwas verkrampft.
Oh nein, der Stecker ist rausgezogen. Nein, scheiße. Ah, der Akku ist leer. Ah, alles sehr unangenehm. Alles sehr unromantisch.
Oh nein, eingefroren.
Neustart.
Wir machen jetzt keinen Neustart, wir machen jetzt Schluss.
Ja, würde ich auch sagen. Das war Fucked Up, eine Woche Wissenschaft mit Ineas und Sina. Du musst deinen Namen auch gar nicht mehr sagen. Wir wollen ganz schnell aus diesem Thema raus.
Mein Name hat nichts mit diesem Thema zu tun,
genau,
will ich hoffen.
Mach's gut, bis nächste Woche und wir hören uns.
Bis bald.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee: Christoph König.